herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Sana Podcast. Heute mit der lieben Marei Wagenschein. Marei ist nicht nur die Erfinderin des Gamiki-Spiels, sondern auch eine sehr erfahrene Traumatherapeutin und Familienaufstellerin. Wir sind im Podcast auf die grundsätzlichen Fragen eingegangen. Was ist überhaupt Familienaufstellung? Wo kann das hilfreich sein? Und für wen ist es passend? Und natürlich aber auch die Frage, wie ist Marei eigentlich dahin gekommen, wo sie heute ist? Was war ihr ganz persönlicher Weg? Und ich kann euch sagen, dass es wirklich eine sehr, sehr berührende, tiefgreifende Folge war, die mir während der Aufnahme sehr, sehr viele Gänsehaut beschert hat, muss ich wirklich sagen. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Folge. Und auch jetzt, wo ich diese Aufnahme hier aufnehme, ein paar Wochen, beziehungsweise glaube ich sogar Monate später, erinnere ich mich noch total an die Situation zurück, wo ich saß, wie das Gespräch war. Also wirklich eine bleibende Erinnerung. Und ich hoffe, dass diese bleibende Erinnerung für dich genauso bereichernd wird wie für mich. In dem Sinne, ganz viel Spaß, tolle Einsichten und viele Erfahrungen in der neuen Podcast-Folge mit Marei Wagenschein. Auf geht's! Hi Marei.
Hallo Lennart. Vielen Dank für deine Einladung und schön hier zu sein.
Schön, dass du da bist und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja.
Wie geht's dir gerade?
Ja, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt und freue mich aber auch sehr, mit dir zu sprechen.
Ja, so geht's mir auch. Ich hatte eingangs schon gesagt, dass ich auch vor jedem Podcast immer noch so eine leichte Grundnervosität spüre. Und bin mir ganz sicher, dass das, oder aus Erfahrung auch, dass sich das ganz schnell legen wird. Marei, wenn du einem kleinen Kind auf der Straße, wenn es sich fragen würde, Marei, was machst du eigentlich beruflich? Was machst du deinen ganzen Tag? Was würdest du dem Kind antworten?
Ja, ich würde sagen, dass ich mit Menschen arbeite und mit Menschen, die vielleicht traurig sind oder gerade nicht so richtig weiter wissen im Leben oder die mit ihren Beziehungen oder in der Familie unglücklich sind. Und die kommen dann zu mir und mit denen spreche ich und arbeite ich.
Wenn du das Ganze noch greifbarer machen müsstest, weil jetzt mich das eine Elternteil fragt, Marei, was machst du denn ganz konkret? Was wäre dann deine Antwort?
Ja, dann würde ich auf die Erwachsenenebene wechseln und sagen, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich arbeite in meiner Praxis mit Familienaufstellung und Traumatherapie und mit der Into-Being-Coaching-Methode. Das würde ich wohl antworten.
Und wahrscheinlich wäre auch der Erwachsene dann zufrieden erstmal. Die Frage, die mir so ein bisschen in der Vorbereitung kam, du hattest einen Spruch, der mir total ins Auge, der mich sehr angeschrien hat. Ja? Und zwar, bis wir uns das Unbewusste bewusst machen, wird es unser Leben lenken und wir werden es Schicksal nennen, von Carl Gustav Jung. Was meinst du damit, mit diesem Spruch?
Ja, das meint, dass wir alle eingebunden sind in Beziehungssysteme, in unsere Familiensysteme. Und das geht über viele, viele Generationen. Und wir leben und arbeiten in unserem Jetzt-Leben. Und es ist aber so, dass diese Dinge, die unsere Familienvorfahren auch erlebt haben, auch in unserem Land erlebt haben, dass das auch auf unser Leben wirkt. Es gibt den Genografen, der heißt Adamacek, und der geht sogar davon aus, dass wir viel in unserem Leben abbilden, und der geht sogar tatsächlich von 80% aus. Das finde ich sehr, sehr sportlich, aber ich glaube, dass wir mehr unserem Familienblueprint und den ganzen Einbindungen folgen, als wir oft sehen können. Und in einer Aufstellung können wir das sichtbar machen. Und wenn wir uns bestimmte Themen anschauen, dann können wir uns auch diese Hintergründe sichtbar machen. Und das ist das, weswegen mir dieser Spruch so wichtig war, dass ich das auf die Seite geschrieben habe.
Was meinst du mit Genograf? Das Wort finde ich total spannend, aber habe ich noch nie gehört davor.
Ja, also es gibt ja Stammbäume, die kennen wir ja alle. Manche sind sehr, sehr stolz, dass sie sehr weit zurück ihre Stammbäume verfolgen können. Und es gibt eben in der Familienaufstellung systemischen Arbeit gibt es die Genogramme. Und ich sage mal als Antwort, was ist denn ein Genogramm? Es ist ein Stammbaum mit Besonderheiten. Das heißt, wir schauen nicht, wer die längsten Wurzeln hat, sondern wir schauen auf unsere Geschwister, also auf unsere Generationsebene. Wir schauen auf verlorene Geschwister, auf abgetriebene Kinder. Wir schauen in die Elterngeneration, deren Geschwister, deren Eltern. Und wir gucken nach Berufen, Schicksalen, behinderte Kinder, psychisch kranke Menschen, ermordete Menschen und der Adamatek, der hat, glaube ich, an die 1000 Genogramme ausgewertet. Und genau, der hat darüber ein Buch geschrieben. Und wie gesagt, der geht davon aus, dass wir so circa 80% unseres Lebens da durch abbilden.
Also sprich, dass es eigentlich schon vordefiniert ist aufgrund unserer Ahnenvergangenheit, aufgrund unseren Familiensystemen, aufgrund den Umständen, in die wir reingeboren sind, übersetzt.
Ja, genau. Und das Unbekannte oder das Unbewusste, was in unser Leben wirkt, bezieht sich auch auf den ganzen Bereich der traumatischen Erfahrungen. Weil wenn wir eine sehr intensive Erfahrung, eine existenziell bedrohliche Erfahrung im Leben machen und uns der Auswirkungen nicht bewusst sind, weil unsere Erinnerung sich von diesem Gefühl und dieser Erfahrungsebene abgekoppelt hat, dann wirkt es auch in unserem Leben bis heute. Und wir bilden auch dieses Trauma immer wieder ab. Und auch in dieser Richtung kann das Unbewusste uns dann steuern.
Was ist deine Definition von Trauma? War das die gerade schon?
Also meine Definition von Trauma ist, dass es zu viel, zu schnell und ich bin dem alleine ausgesetzt bedeutet. Und das können sozusagen in Anführungsstrichen kleine Traumata sein. Ich falle mit dem Fahrrad irgendwo hin, tue mir sehr weh und es ist niemand da und ich empfinde das als existenziell bedrohlich. Es kann ein mehrfach auftretendes soziales Trauma sein, wo ein Vater vielleicht immer wieder ausflippt und ich das nicht genau weiß, wann das passiert. Das ist auch eine traumatische Erfahrung, die nachhaltig wirkt, weil der Mensch relativ dicht, also sehr dicht im System ist und wir uns nicht abgrenzen können und weil wir das uns eben so als ohnmächtig empfinden. Und dann gibt es natürlich auch die ganz großen Traumata, die auch zu einer Abspaltung von Gefühl und Erinnerungsvermögen führen, weil unser System das gerne wie auslöschen oder wegmachen möchte.
Müssen Traumata, also wenn du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, die großen Traumata, da denke ich an Vergewaltigung, da denke ich an Missbrauch, da denke ich an all die schlimmen Dinge, die so offensichtlich sind. Können solche Traumata aber auch einfach eine nicht liebevolle Kindheit gewesen sein? Oder einfach verbale Gewalt? Und findet das alles in der frühen Kindheit statt oder ist das auch etwas, was später stattfindet? Also, weiß nicht, mit 30, 40 Jahren im Job, im Studium?
Ja, spannende Frage. Also was wir als Trauma verarbeiten, ist sehr davon abhängig, wie in welcher Lebenssituation wir getroffen werden, wie unsere Resilienz in dem Moment ist, wie es uns insgesamt geht. Also, wenn jetzt ein liebevoll aufgewachsenes Kind mit 7 in die Schule kommt oder mit 6 und dann einen Lehrer hat, der irgendwie cholerisch ist, dann wird der verbale Angriffe oder dieses Kind verbale Angriffe wesentlich besser verarbeiten können und denken so, der ist vielleicht komisch. Ein Kind, was insgesamt schon eine Frage darüber hat, ob ich sicher ist im Leben, aufgrund schon vorheriger Erfahrungen, und es kommt in die Schule, erlebt diesen cholerischen Lehrer, wird es auf jeden Fall schwerwiegender empfinden, als es andere kennt. Und so ist es auch, dass wir natürlich in der frühen Kindheit viel empfindsamer sind. Wir erleben uns noch nicht als abgetrennt, als eigenständig, lebensfähig, sondern wir erleben uns ja als symbiotisch verbunden. Wir sind maximal abhängig, weil wir uns allein nicht versorgen können. Und natürlich wirken dann solche Erlebnisse, die irgendwie schmerzhaft sind, verbal aggressiv sind, nachhaltiger und prägender, traumatisch prägender, als wenn wir 30 oder 40 sind. Wenn uns dann irgendwie unser Vater sagt, ja, also das kannst du wirklich nicht, oder du bist einfach ganz schrecklich, oder dir würde jemand zu nahe kommen, dem könntest du etwas entgegensetzen. Das kann man als kleines Kind natürlich nicht. Mhm. Und trotzdem können aber Traumata natürlich auch im Erwachsenenalter passieren. Es kommt drauf an, wo es uns trifft.
In deiner Wahrnehmung, also vielen Dank erstmal für die Ausführung, das habe ich das noch nie verstanden, muss ich sagen. Also ja, sozusagen die Vulnerabilität des Kindes sozusagen einfach, wie es sozusagen im inneren Zustand ist und wie sich das dann auswirkt. Du redest ja auch, oder wir haben ja gerade schon kurz über Genografen gesprochen, über transgenerationale Traumata. Wie groß sind oder wie wichtig sind transgenerationale Traumata, Themen, die vererbt werden von einer Generation auf die nächste? Vielleicht auch ganz konkret aus deiner Arbeit. Wie nimmst du das wahr?
Auch das ist unterschiedlich bei den Menschen. Aber insgesamt ist die Prägung unseres Lebens durch transgenerationales Trauma größer, als wir bis jetzt sehen können. Also mein Lehrer, der Harald Homberger, der hat mittlerweile zigtausende Aufstellungen gemacht und arbeitet ja die ganze Zeit mit dem Sichtbarmachen dieser familiären Bindung. Und da ist vornehmlich die Kriegserfahrung in Deutschland in vielen Familien noch sehr abgebildet. Also alles, was mit dem Thema Männlichkeit zu tun hat, alles, was mit dem Thema Selbstverständnis von Heimat zu tun hat, alles, was mit dem mit der Weiblichkeit zu tun hat, sei es über den Missbrauch, sei es über Vergewaltigungen, über die Trümmerfrauen, das ist alles etwas, was bis in die heutige Zeit wirkt. Der Umgang mit den Soldaten, die nach dem Gefangenenlager oder aus dem Krieg zurückkamen, wo man nicht sprechen kann, wo es einen großen, nicht verbalisierbaren Raum gibt, wo man nicht laut sein darf, man bestimmte Verhaltensweisen nicht abbilden darf, das hat viele Generationen bis jetzt geprägt. Und die Menschen, die im Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg das noch erlebt haben, da kann man das immer noch verstehen. Ja, der und der ist deswegen so. Der und der hat deswegen, der reagiert deswegen cholerisch, oder die Frau mag deswegen die Weiblichkeit nicht. Wir sind ja mittlerweile schon in der Enkel-, Urenkel-, Ururenkel-Generation und trotzdem wirken diese Dinge weiter. Und das ist etwas, was unbewusst unser Leben auch formt.
Wenn jetzt jemand hier, der sehr skeptisch ist, der sagt, ja, transgenerational und das ist alles Vergangenheit, hör auf, Marei, das ist doch alles, hör doch auf, Mensch. Was würdest du dem erwidern?
Dann könnte es dem ja gut gehen. Und dann würde ich mich freuen und sagen, Mensch, super, scheint bei dir nicht zu wirken, scheint sein Leben einfach, ist einfach gut gegangen. Und dann freue ich mich und dann kann jeder so seines Weges gehen, aber man kann sich einfach weiter lieb haben. Also ich habe keinen Missionsgedanken und möchte das bei jedem rausholen. Also wenn es einem Menschen gut geht und er sagt, Mensch, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, ja, dann kann er halt damit überhaupt nichts anfangen. Und wenn es aber ein Mensch ist, der ein Leid hat, der einen Glaubenssatz hat von, ich bin nicht richtig oder ich darf keine Sexualität in meiner Partnerschaft leben oder ich habe eine Frage über meine Männlichkeit oder ich habe eine Frage über meine Weiblichkeit und ich kann so schlecht Mutter sein, dann würde ich sagen, ja, okay, das kann sein, dass das wirkt, aber wir können ja auch ganz konkret mit einem Coaching gucken, was für einen Glaubenssatz hast du und der, wie hemmt der deinen Weg in deinem Alltag? Und gibt es ein Trauma oder eine Erfahrung, die dich bis heute blockiert? Und bei mir in der Arbeit ist es so, dass ich das nicht so trenne. Also ich habe jetzt keine Sessions für nur Aufstellung oder nur Traumatherapie oder nur Coaching. Ja, man kann das buchen, aber eigentlich greift das alles ineinander. Und ja, richtig ist oder wahr ist das, was hilft. Und wenn jemand mit einer Skepsis auf mich zukommt und sagt, kann ich nichts mit anfangen, dann kann es auch sein, dass das da zu spüren ist, dass da vielleicht ein Impact drauf liegt, eine hohe Energie, und es sich gerade lohnen würde, da mal hinzugucken, was ist denn eigentlich der Widerstand? Warum kannst du das oder warum möchtest du das nicht zulassen, dass es das gibt? Und es kann sein, dass man damit schon einem begrenzten Glaubenssatz auf die Spur kommt.
Wollte ich gerade sagen, weil eigentlich ist es ja total interessant, wenn jemand so einen starken Widerstand hat, und Widerstand ist ja eine starke Energie einfach. Warum ist denn der überhaupt da? Also weil es gibt, also wenn da jetzt 10 Personen stehen würden und 10 Personen würden mit dir sprechen und eine Person davon flippt total aus und wird total cholerisch und sagt, das kann alles nicht sein und hör auf und blub, 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 dann ist da ja vielleicht was ganz, was ganz Schönes auch dahinter, wenn es aufgedeckt wird, ne? Oder wie ist deine Meinung, wenn jemand in den Widerstand geht? Also hast du denn aus der Erfahrung irgendwie einen...
Ja, ich mag Widerstand unheimlich gerne. Ich kenne Widerstand aus meinem eigenen Leben total gut, und es waren immer die Punkte, dass wenn ich mutig weitergegangen bin, ich wirklich einen Schatz gefunden habe. Deswegen nehme ich das Thema Widerstand sehr, sehr gerne in der Arbeit auf, weil es eben auch etwas zeigt, was Menschen schützen wollen. Dahinter liegt etwas, ein großer Schmerz, eine große Angst, eine große Unsicherheit. Und es nützt uns allen nichts, wenn wir den Widerstand verteufeln, weil dann passiert genau das, was im Trauma oder was in einer negativen Erfahrung auch passiert. Ich bin nicht so, wie ich bin, richtig. Und ich bin nicht sicher. Und deswegen braucht gerade der Widerstand eine liebevolle Aufmerksamkeit, damit dieser Mensch an einem Punkt weitergehen kann, wo er bis jetzt nicht weitergehen konnte alleine.
Interessant. Du hattest im Eingangsgespräch gesagt, dass es eben wirklich so eine Dreifaltigkeit eigentlich gibt, ne? Sozusagen die Vergangenheit, haben wir gerade ein bisschen angerissen, transgenerationale Traumata, Kriege, Ahnenthemen, die vererbt werden, wo wir jetzt als sozusagen Enkel gar nicht mehr die direkten gar nicht mehr so sichtbar verbunden sind zu dem Zweiten Weltkrieg im Schützengraben, aber vielleicht eben das immer wieder sozusagen in unser Leben zurückholen. Wie sollten Menschen oder wie wäre so ein Ablauf in der konkreten Aufstellung bei dir? Also wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht ganz greifbar auch. Vielleicht können wir uns einen Fall raussuchen, vielleicht wirklich vielleicht irgendeinen Widerstand, vielleicht zur Familienaufstellung, ja. Oder wie würde man sozusagen eine konkrete Session bei dir dann angehen, wenn man ein Thema hat und sagt, okay, ich habe hier einen Widerstand, ich würde ihn gerne angehen, und Butter bei die Fische, wie sieht's aus?
Ja, das sind, also einmal, wenn du fragst nach einer Familienaufstellung, dann sind es tatsächlich Gruppenaufstellungstage, die ich anbiete hier bei mir in der Praxis, wo Menschen kommen, in einer Gemeinschaft gemeinsam sich diesem Feld öffnen. Das heißt, manche sind Stellvertreter, manche haben ein Leid oder ein Anliegen und die kommen dann zu mir, wir sprechen darüber und dann stellen wir das innere Bild des Menschen, der zu mir gekommen ist mit seinem Leid, in dem Raum mit den Stellvertretern auf. Also kannst du meinen Vater repräsentieren oder kannst du meine Mutter stellvertreten? Und die Erfahrung zeigt, dass dann, wenn diese Menschen in der Konstellation zusammen aufgestellt werden, dass eine Energie sich aufbaut und die Menschen sich bewegen, wie diese Energie in dieser Familie war. Und ich weiß noch, meine allererste Aufstellung, ich war voller Fragen. Ich hatte davon vorher noch nichts gehört und ich wusste es nicht so richtig. Und ich habe eine ziemlich krasse Lebensgeschichte und wollte gerne wissen, was meine Wurzeln sind oder wo meine Wurzeln sind, wo ich mich andocken kann, weil ich mich sehr haltlos gefühlt hatte in der Zeit. Und habe dann so einen ganz großen Mann genommen, so einen Handwerker-Typ, der hatte auch tatsächlich einen Blaumann an in der Ausstellung und habe den hingestellt als meinen sozialen Vater. Und mein sozialer Vater ist eher, also der ist nicht so groß, er ist eher klein gewesen und war so ein ganz gebildeter Lehrer. Und er hat eine ganz eigene Form der Aussprache gehabt. Und plötzlich fängt dieser Mann in der Ausstellung an, so zu sprechen. Der hat plötzlich so eine Haltung bekommen und hat dann so gesprochen. Und es war schon ein bisschen besonders. Ich musste mich auch erstmal dran gewöhnen. Und der Mann sagte auch, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und das ist die Erfahrung, die zeigt, dass das passiert. Also plötzlich verhalten die sich miteinander so, wie man sich das, wenn man die Familie nicht kennt, nicht ausdenken kann. Und das ist das, was passiert in einer Gruppenaufstellung. Wenn Menschen zu mir ins Einzel kommen, dann nutze ich ganz gerne mein Spiel, was ich entwickelt habe, um eben das Innere nach außen sichtbar zu machen und rauszufinden, wo die Konstellation in der Familie oder mit diesem Widerstand ist. Man kann eben durch das Aufstellen das Innere sichtbar machen. Und dann schauen wir, steckt da ein Trauma hinter, ein Glaubenssatz oder gibt es tatsächlich familiäre Verstrickungen?
Kann Familienaufstellung auch nicht wirken? Also kann man was falsch machen, wenn ich ein Thema aufstelle und ich sage, ich bin so verkopft, Marei, das wird niemals funktionieren, es hat dann alles nicht funktioniert, das wird auch nicht klappen, ich kriege das nicht hin, ich fühle nichts und so weiter und so fort.
Ja, bei Männern passiert das manchmal, dass sie denken, dass sie das nicht können, weil auch Männer in unserer Gesellschaft sozusagen gewöhnt sind, zu funktionieren, abzubilden, ein Männlichkeitsideal zu vertreten, wo es heißt, eben nicht zu fühlen. Und deswegen ist die Not bei vielen Männern halt sehr, sehr groß und natürlich auch der Widerstand. Und der Vorteil in einer Gruppenaufstellung ist, dass Menschen kommen können, die ein wirkliches Leid haben, und wie die Stellvertreter nutzen können, sodass der Mensch einfach zuschauen kann, wie sich dieses Familiensystem anfängt zu bewegen, das eigene Persönlichkeitssystem anfängt zu bewegen oder auch ein traumatisches System anfängt sich zu bewegen. Auch das kann in der Aufstellung passieren. Und wenn der Mensch das dann nicht selber abbilden muss, in einem Einzelsetting zum Beispiel oder in einem Gespräch oder in einem Verhalten, dann ist das, gibt es diese Blockade nicht mehr. Wir können sozusagen solche Blockaden in einer Aufstellung umgehen. Und wir können das Feld wissen, was es gibt. Diese Energie, die sich aufbaut, dafür nutzen, um für diesen Menschen einen neuen nächsten Schritt gehen zu können. Im Einzel ist es tatsächlich so, dass es, wie gesagt, wichtig ist, das ernst zu nehmen, was die Menschen sagen. Also ich kann damit nichts anfangen und ich brauche trotzdem Hilfe. Ich möchte so gerne, aber ich weiß nicht wie. Dann ist es wichtig oder ist es mir wichtig, diese Menschen zu erreichen. Weil ich kann es ihnen nicht machen und ich kann trotzdem mit allem, was ich bin und kann und als Mensch für sie da sein. Und oft ist eine Brücke zu Gefühl das wirkliche Zuhören, das Hören und das Sehen und das Verstehen. Und das öffnet so viele Türen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber es ist selten, dass ich Menschen nicht erreichen kann, auch wenn sie mit all diesen Fragen und all diesem Widerstand kommen. Und gerade dieses Gamiki-Spiel, was ja Gefühle aufspüren mit Kindern heißt, ist aber gerade in der Arbeit mit zweifelnden Menschen, meistens Männer, also denen es schwerer fällt, da sich einzustimmen, das zuzulassen, ist dieses Spiel eine gute Grundlage, weil es erstmal eine andere Ebene ist, weil es so, ja, figürlich ist. Es ist eine andere Ebene, als etwas abliefern zu müssen, etwas können zu müssen, etwas fühlen zu müssen. Und dieses Spiel macht es erstmal sichtbar und dann kommen meistens die Gefühle hinterher.
Also das Spiel interessiert mich total, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Davor würde mich schon nochmal interessieren, du hast jetzt gerade ein bisschen gesagt, du hattest tolle Erfahrungen sozusagen in deinen eigenen ersten Aufstellungen. Aber wie bist du auf Aufstellungsarbeit gekommen? Also wie bist du sozusagen zu dem geworden, der du jetzt gerade bist?
Ja, ich bin vor 22 Jahren zum Aufstellen gekommen und das war, als unser Sohn, unser erstes Kind geboren ist. Wir haben 4 Kinder und als unser Großer geboren wurde, hat er wenig geschlafen, hat viel geschrien und ich war sehr überfordert. Ich habe viele Ängste gehabt, ich habe wirklich gemerkt, so wie ich jetzt gerade ticke, kann ich gar nicht richtig Mutter sein. Und ich war sehr traurig darüber und irgendjemand sagte, Mensch, mach doch mal eine Familienaufstellung. Und ich hatte bis dahin noch nichts in dem Bereich gemacht, aber ich habe eine sehr einprägsame Erfahrung in meiner Kindheit gemacht. Und zwar, als ich knapp 2 war, hat mein Vater meine Mutter umgebracht. Und dann musste der natürlich ins Gefängnis und dann mussten wir, also meine Geschwister sind verteilt worden und wir sind zu einer Familie gekommen, die uns aufgenommen hat, also meinen leiblichen Bruder und mich. Und genau da sind wir dann aufgewachsen und haben einen Familienzusammenhalt, haben ganz viel Handwerkszeug bekommen, haben Musikunterricht, sind einfach super optimal versorgt worden. Und was aber eben nicht wirklich Platz hatte, war dieses Phänomen, dass ich zwar im Außen in einer Familie gelebt habe, in der alles gut war, aber es im Innern komplett anders aussah. Also bei mir ist mit knapp 2 die Welt zusammengebrochen und nach einem kurzen Aufenthalt im Heim bin ich halt in diese Familie gekommen und von da an war alles immer toll. Und ich war natürlich die Beste da drin, zu beweisen, dass auch mit mir alles toll ist. Ich war super in der Schule, ich habe alles mitgemacht, ich war folgsam, ich war immer fröhlich, immer keep smiling. Aber innen drin war die Hölle los. Und als mein leiblicher Vater dann aus dem Gefängnis kam, mussten wir zu vielen Psychologen vor Gerichten. Dann haben die angefangen, um uns sich zu streiten. Und wir sollten manchmal einfach so sagen, wie es uns geht. Und das war nicht in Worte zu fassen. Weil wenn ich das sage, was passiert dann? Wo komme ich dann hin? Welche Entscheidungen muss ich treffen? Ich war immer die liebe Nette und habe versucht, so meinen Weg zu gehen. Und in der Erfahrung, Mutter zu werden, hat das nicht mehr funktioniert. Weil Kinder uns herausfordern, authentisch und präsent zu sein. Das konnte ich aber nicht. Ich wollte mal, dass alles schön ist und das habe ich auch alles so bedient. Und diese ganze innere Welt von Angst, von Zweifel, von Selbst, also keinem Selbstwertgefühl, kein Bewusstsein, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich hin, darf ich sein, am besten wäre ich lieber nicht da. Diese ganzen Sachen, die mich so am Wickel hatten, die waren nicht verbunden. Und deswegen bin ich zum Aufstellen gekommen. Und habe dann auch lange Jahre Traumatherapie gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, dass es so wertvoll ist, Menschen mit dem, was ich selber erkannt habe, selber erlebt habe, begleiten zu können.
Hm. Oh, vielen Dank fürs
Teilen. Und der sozusagen Vorteil oder die Resilienz, die aus dieser ganzen Arbeit entstanden ist, ist diese Kraft, vor wenig Angst zu haben in der Therapie. Durch meine eigene Erfahrung von wirklich intensivem Trauma, danach folgend natürlich auch Missbrauch, diese Erfahrung von Unsicherheit, tiefster Unsicherheit und Abgespaltenheit, Dissoziation, die ist auch eine Kraft geworden, die ich für andere Menschen mithalten kann. Hm. Ja, das ist so mein Weg.
Vielen Dank fürs Teilen. Gab es da auf dem Weg Momente, wo du gedacht hast, okay, hier gibt es Themen, die werde ich niemals transformieren, die werde ich niemals ins Licht bringen. Das wird immer ein Traumata sein und ja, bis ich sterbe und dann, keine Ahnung, meine Kinder und deren Kinder und ja, oder einfach für dich persönlich, das wirst du in deinem Leben einfach nie transformiert bekommen.
Ja, also gerade am Anfang, als ich angefangen habe, bei Harald dann aufzustellen, den ich jetzt auch schon echt lange kenne, mit dem habe ich schon viele, viele Aufstellungen gemacht, ging es in meinen Familienaufstellungen immer um Mord und Totschlag und irgendwelche Soldaten, die dann aus dem Krieg lagen, irgendwelche Vorfahren, irgendwie krasse Energie war in diesem Feld unterwegs. Ich war oft so einfach müde, ich wollte einfach nur noch Ruhe haben, mich hinlegen und irgendwie gar nicht mehr mitmachen so. Und auch das wurde deutlich, als ich immer mehr Kinder bekam, dass die auch in diesem Feld erfasst sind. Und da habe ich auch manchmal so gedacht, so krass, wie kann das nur weitergehen, auch dass meine Kinder das nicht tragen müssen. So. Und mittlerweile ist es so, dass wenn ich meine Familie aufstelle oder meine Kinder die Familie aufstellen, dass meine Eltern zusammenstehen. Dass Ruhe im System ist, dass wirklich eine Ebene von, ja, so war es, da ist. Und das hätte ich mir tatsächlich nach den ersten Aufstellungen nicht vorstellen können. Aber es ist auch so, wenn meine Kinder anfangen aufzustellen, dass wirklich in dieser Generationsebene Frieden, sehr, sehr viel Frieden ist.
Darf ich fragen, wie du mit Emotionen rund um deinen Vater umgegangen bist? Weil, also ich meine, selbst wenn ich mit Freunden spreche und da ist bei weitem nicht sowas passiert wie bei dir, dann ist da so viel Wut teilweise auf die eigenen Eltern, so viel Missgunst. Und ich mag mir gar nicht auszumalen, ja, was in dir über die Jahre, Jahrzehnte hinweg vorgegangen ist. Bist du, wenn ich fragen darf, in Frieden auch in dem Bereich sozusagen mit deinem Vater? Oder wie war das über die Jahre hinweg? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen.
Ja, insgesamt glaube ich sehr, sehr schwierig. Also wenn wir der Entstehung unseres Selbst in der Liebe unserer Eltern zustimmen, dann sagen wir Ja zu unserem Leben. Das war bei mir oder das ist bei mir immer wieder herausfordernd. Das merke ich, dass das eine Differenzialität hat, die ich manchmal kaum fassen kann. Weil als Vater liebe ich meinen Vater. Als Menschen kann ich ihn auch sehen. Und als Mörder meiner Mutter ist es nach wie vor eine Challenge. Weil es eine unfassbare Energie freigesetzt hat, die einfach ganz schwer zu resonieren ist. Und als Kind dieser Ehe, in der das passiert ist, ist es manchmal nicht gut zu greifen. Es ist einfach eine hohe Energie. Und auch zu meiner Mutter, also ein Paar entwickelt so eine Situation zusammen. Also das ist nicht einer, also in diesem Fall nicht, weil er psychisch krank war, hat das so funktioniert oder so, sondern das ist eine Dynamik. Und auch da gibt es ja ein ambivalentes Gefühl, weil gefehlt hat sie mir, gefehlt haben beide mir. Beide habe ich lieb und zu beiden habe ich ein Gefühl von hoher Energie. Was war denn da los? Und immer wieder kommt es in so Sequenzen, auch gerade letztes Jahr nochmal rund um Weihnachten, dieses Gefühl so krass, das ist meine Geschichte. Das ist nicht die Geschichte von irgendjemanden, sondern es ist meine Geschichte. Und es ist, du hattest ja vorhin gefragt, was nehme ich mit oder wie geht es weiter mit, kann man das irgendwie aufräumen? Also es wird immer mir zugehörig sein und es wird nicht aufhören. Ich werde immer die sein, die diese Geschichte hat und ich werde auf dem Weg immer mehr Integration erleben, das ist die Erfahrung, immer mehr Frieden finden mit mir und meinem Weg und meiner Geschichte, aber aufhören tut es nicht. Ich kann nur besser damit leben oder kann vielleicht gerade dadurch mein Leben noch intensiver leben.
Wenn jetzt ein Paar hier zuhört, also ein romantisches Paar, vielleicht verheiratet, vielleicht einfach nur in Beziehung und die sich jetzt auch denken, natürlich sind wir weit entfernt, dass man sich gegenseitig wirklich umbringt, aber manchmal sind die Gedanken da und irgendwas ist vorhanden hier, irgendeine Blockade. Wie würdest du diesen beiden Personen, also was für Hinweise oder Impulse würdest du diesen beiden Personen mitgeben? Vielleicht auch so ein bisschen kommt von, der Arbeit, die du machst, ja, also kommt mit den ganzen transgenerationalen Themen, ja, sozusagen aus dem Coaching bei dir. Was sind da die vielleicht auch Erfahrungswerte oder Muster, die immer wieder vorhanden sind?
Wenn Menschen miteinander wählen zu leben und die Beziehung zwischen Mann und Frau oder auch geschlechtlich ist ja die intensivste Beziehung, die wir wählen zu leben. Das ist, unsere Eltern können wir nur bedingt aussuchen. Da gibt es natürlich auch spirituelle Gedanken dazu, aber die suchen wir uns erstmal nicht aus. Die haben wir. Und auch da gibt es ja viele Besonderheiten, die wir mit ins Leben nehmen. Und die Paarbeziehung ist ja die intensivste oder innigste Beziehung, die wir wählen, zu einem anderen Menschen aufzubauen, einzugehen, Zeit mit diesem Menschen zu verbringen und ihn auch zu brauchen. Und treffen uns immer im Perfect Match. Und das meint, dass Menschen, die sich treffen und verlieben, etwas in dem anderen erkennen, was sie selber haben. Und das ist zum einen das Beste, was sie haben, und das Schmerzhafteste und Schlimmste, was sie haben. Das heißt, wir können uns maximal pushen, und wir können uns auch maximal triggern und blockieren. Und das ist anscheinend Wesen von Partnerschaft, dass wir genau das haben, um weiter zu lernen, um noch mehr der Mensch zu sein, der wir als die wir gedacht sind. Und es gibt wahrscheinlich niemanden, der dich oder mich so triggern kann wie unsere Partnerinnen. Weil die am dichtesten dran sein dürfen. Wir wählen, dass die am dichtesten dran sein dürfen. Gerade Sexualität ist so dicht dran. Zeit mit den Menschen zu verbringen, sich für diesen Menschen zu entscheiden, als einzigen, one and only, Exklusivität zu leben, das ist wirklich intensiv. Und da triggern wir auch die ganzen Schmerzpunkte. Glaubenssätze, nicht wert zu sein, nicht sicher zu sein und so weiter. Und es hat immer mit uns zu tun. Es kann sein, dass mein Mann sich die ganze Zeit scheiße verhält, aber über meine Reaktion, also für meine Reaktion bin ich zuständig. Wie ich darauf reagiere, hat mehr mit mir zu tun als mit ihm. Und das ist eine der wesentlichen Dinge, die ich auch, ich habe gestern ein ganz, ganz tolles Paargespräch gehabt, wo es um einen ganz ziemlichen Streit ging, wo auch dann die Faust in der Glasscheibe von der Tür gelandet ist und sie beide sehr erschrocken waren und dann auch erstmal auseinandergegangen sind, ein paar Tage gewählt haben, nicht zusammenzuleben. Und dann aber in einen neuen Prozess von Intimität gekommen sind, weil sie gewählt haben, sich zu zeigen. Was hat es mit mir gemacht? Was hat mich getriggert? Was sind meine Schmerzpunkte? Was ist das, was funktioniert, was nicht funktioniert? Und Menschen, die so eine Wut haben, haben einen großen Schmerzpunkt. Und der wird nicht gesehen. Und in meiner Arbeit mit Paaren ist es mir wichtig, dass das gesehen wird. Dass das, was diesen Menschen so triggert, so hart wütend macht, dass das gesehen wird. Und dass sie anfangen, sich zu verstehen. Und dass das nicht damit zu tun hat, dass man anders sein soll, der Partner anders sein soll, nur dass man weiß, da ist jemand empfindlich aufgrund der und der Erfahrung.
Ja, soweit vielleicht. Was meinst du mit Schmerzpunkt?
Ja, in dem Gespräch gestern ging es darum, dass der Mann emotional immer wieder nicht verfügbar ist und sich rauszieht und sich mit sich beschäftigt und das nicht teilt und sich sozusagen in dieser Familie entzieht. Und das ist für die Frau, die ja mit den Kindern zu Hause ist oder vielleicht auch sogar schwanger ist, maximal bedrohlich, wenn der Partner, mit dem man lebt, emotional nicht verfügbar ist. Und das triggert die Frau natürlich an dem Punkt von, ich kann es nicht selber machen, ich bin unsicher, ich bin nicht wertvoll genug, dass der Mann wählt, da zu sein. Und das ist der Schmerzpunkt. Und das kann richtig, richtig wehtun. Weil es nicht änderbar ist. Gerade wir Frauen in dieser Zeit, wo wir kleine Kinder haben, sind darauf angewiesen, dass dieses Nest sozusagen wie funktioniert. Und da kommen alle Unsicherheiten hoch. Und da kann es ein Schmerzpunkt sein, wenn der Mann energetisch rausgeht. Und Frauen können dann oft, wissen sie ja sehr genau, die Triggerpunkte beim Mann, dann etwas sagen oder etwas tun, was den Schmerzpunkt bei dem anderen so hoch bringt, dass dann Eskalation folgt.
Was wären deiner Meinung nach sinnvolle, also A, kann man diesen Schmerzpunkt verlagern, kann man ihn transformieren? Und B, wie sollte man umgehen, wenn man gerade mitten im Sturm steht und der Schmerzpunkt reaktiviert ist?
Ja, für mich ist immer dieses Bild, wir krabbeln die Leiter zur Rutsche hoch und da können wir noch aussteigen. Aber wenn wir losgerutscht sind, dann können wir halt nicht so gut aussteigen. Also wenn der Streit im vollen Gange ist, dann hilft es manchmal nur noch, da durchzugehen, alles rauszuschreien, dann auseinanderzugehen oder vielleicht auch vorher schon abzubiegen. Also den Streit zu beenden, dafür brauchen wir einen. Also es reicht, wenn einer aussteigt, weggeht und sich entzieht. Dann hört das mit dem Streit auf. Einen Konflikt lösen können wir nur, wenn beide bereit sind, ihre Verantwortung zu übernehmen. Also, was haben Sie dazu beigetragen und können Sie den anderen Menschen sehen? Dann hört ein Konflikt auf und je mehr Konflikte wir bereit sind zu lösen, indem wir unsere Straßenseite anerkennen, also das, was wir dazu beigetragen haben, und das ist, glaube ich, so mindestens das Schwerste, was wir so tun können, uns zu entschuldigen für etwas, was wir dazu beigetragen haben. Also zumindest fällt mir es immer schwer und bei meinen Klientinnen und Klienten ist das auch immer wieder so. Also anzuerkennen, ach krass, ja, da habe ich auch wirklich bewusst oder habe ich getriggert. Ja, es tut mir total leid. Ich fand dich total scheiße und habe dir einen Vorwurf gemacht und habe daraus gehandelt. Und je mehr Konflikte wir bereit sind zu lösen, wirklich nachhaltig zu lösen, desto weniger oft müssen wir diese Leiter hochklettern, desto weniger oft rutschen wir diese Leiter runter. Und die Erfahrung zeigt aber auch, dass es irgendwie auch zum Zusammenleben gehört. weil wir verändern uns ja auch mit dem Leben und wir kommen natürlich als 30-Jährige in eine andere Erfahrungsebene, in andere Lebensumstände, wo wir sozusagen getriggert werden können, als mit 18 oder mit 60.
Ja. So. Ja, vielen Dank, Marei, für all die ganzen, ja, schon Weisheiten eigentlich, die du hier mit uns gerade geteilt hast. Wir könnten noch Stunden weitersprechen über all das, was du sonst noch machst und über verschiedenste andere Themenblöcke. Gamiki, dein Spiel, Aufstellungserfahrung noch weiter. Vielleicht machen wir es einfach beim nächsten Mal irgendwann. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir, dass du, ja, hier die Zeit genommen hast, dass du den Weg gegangen bist und andere Menschen jetzt durch diesen Weg auch begleiten darfst und kannst. Und ja, also vielen Dank fürs Gespräch. Ich hatte ja sehr, 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 sehr häufig Gänsehaut und es ist wirklich unter die Haut gegangen, das Gespräch. Von daher vielen Dank und ja, einfach danke.
Vielen Dank, Lennart. Danke für deine ganze Arbeit und ja, ich bin froh, dass es Stay Sana gibt.